Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Tour le Jour, dein tägliches Update zu den French Open mit Andreas Thies und Philipp Jobert auf meinsportpodcast.de.
Rafael Nadal gewinnt zum 12. Mal die French Open. In einem Finale gegen Dominic Thiem hat er in den ersten zwei Sätzen ganz, ganz viel Gegenwehr bekommen. Er gewann den ersten mit 6-3, verlor den zweiten mit 5-7. Die letzten beiden gingen mit 6-1 an Nadal, der jetzt, wie gesagt, insgesamt zum 12. Mal hier gewonnen hat. 93 Siege in Roland Garros, nur 2 Niederlagen. Und man fragt sich, wann wird diese Dominanz enden? Herzlich willkommen zum letzten Tour le Jour hier, unserem Daily von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, auch wieder dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Das Problem mit Superlativen ist ja, irgendwann gehen sie einem aus, wenn etwas wieder und wieder passiert und wenn etwas noch größer und größer wird. Das Problem ist, uns gehen die Superlative bei Rafael Nadal und den French Open wirklich aus.
Du sagst es. Ich habe auch gerade überlegt, wie will man in Zukunft nochmal einen Kontext bei diesem Turnier herstellen, weil sagen wir jetzt, irgendein Spieler gewinnt in 10 Jahren das Ding zum 3. Mal, dann sagt man, wow, gute Leistung, aber schau mal, da war Rafael Nadal. Und dann würde das, oder er wird damit wahrscheinlich wirklich eine eigene Kategorie von Leistungen schaffen. Und die müssen wir dann aber vielleicht auch als eigene Kategorie sehen und alles andere so einordnen, wie es dann eingeordnet gehört, ohne Rafael Nadal.
Ich habe, als ich aufgewachsen bin, war so 6-mal French Open zu gewinnen von Björn Borg, war halt das ganz große Ding. 5-mal Wimbledon gewonnen, auch damals von Björn Borg in Wimbledon, war das ganz große Ding. Das ist alles pulverisiert worden von anderen Sportlern. Aber Rafael Nadal setzt hier eine Marke. Er ist ja mit 12 Grand-Slam-Titeln, allein bei den French Open gehört er ja irgendwie schon zu den Top 10, was Grand-Slam-Titel insgesamt angeht. Und die hat er nur bei einem einzigen Turnier geschafft. Diese Dominanz bei einem einzigen Turnier, ich glaube nicht, dass wir die in unserem Lebtag nochmal erleben werden.
Man soll natürlich nie sagen, aber es ist sehr schwer vorstellbar, dass die Situation nochmal eintritt. Denn was wir hier nicht vergessen dürfen, Nadal hat seine erste French Open mit 18 Jahren gewonnen und jetzt seinen 12. mit 33 dürfte es sein. Und im Moment ist ja niemand da im Herrentennis, der überhaupt einen Grand Slam Titel mit 18 Jahren gewinnen kann. Und das müsste man wahrscheinlich können, um dann so eine Bilanz einzustellen. Weil kaum jemand wird hingehen und wird zwischen, sagen wir, 21 und 33 12 Grand Slam Titel in Folge bei demselben Turnier gewinnen. Und das scheint es relativ unmöglich zu machen. Und im Moment zeichnet sich wirklich niemand ab, der ja überhaupt an so eine Anzahl von Grand-Slam-Titeln herankommen könnte, von den Jungen, die da im Moment kommen, und es reicht nicht bei einem einzigen Turnier.
Ja, lass uns über das Spiel sprechen gegen Dominic Thiem. Dominic Thiem hatte sich ja gestern auch noch ein bisschen aufgerieben im Spiel gegen Novak Djokovic, aber er sah von Anfang an eigentlich so aus, als ob er rausgekommen sei, um hier das ganze Spiel so ausgeglichen wie möglich anzugehen. Allein die ersten 7 Spiele dauerten 44 Minuten, ehe Dominic Thiem dann das einzige Break zulassen musste, was dann satzentscheidend war. Vorher gab es jeweils einen Break von den beiden, aber das zweite Break von Rafael Nadal im ersten Satz war satzentscheidend und er gewann den ersten Satz mit 6-3. Diese ersten 6-7 Spiele waren auf so unglaublich hohem Niveau. Beide mussten unglaublich viel kämpfen, um überhaupt einen Punkt zu holen. Beide mussten den Winner quasi 3 oder 4 Mal abschließen, um diesen Punkt zu holen. Das war ein überragendes Niveau in diesem ersten Satz.
Ich denke, generell können wir das Match in drei Phasen unterteilen. Wir hatten diese 7 Spiele am Anfang, dann hatten wir die 2 verbliebenen Spiele im ersten Satz und alles durch den zweiten Satz. Das war sehr service-dominiert und zum Ende hin dann Nadal, der Team im Endeffekt überrollt hat. Aber am Anfang sah es danach nicht aus, wobei wir beide uns hin und her geschrieben haben. Ich glaube, es war nach dem 6. Spiel, wie will Team das durchhalten? Team, ich glaube, da waren sich alle sicher, wäre nicht in der Lage gewesen, so die French Open zu gewinnen. Natürlich, er hat Nadal dort unter Druck gesetzt. Er hat das zu einem sehr, sehr physischen Match gemacht. Nur der Unterschied zu den Turnieren auf Sand, wo er ihn besiegt hat, ist dann eben wirklich, dass die Bedingungen hier Nadal perfekt entgegenkommen. Hier hat er wirklich diesen berühmten Auslauf hinter der Grundlinie. Das heißt, das kann er nochmal ganz anders aufziehen als jetzt in Madrid oder in Rom. Und von daher, das schien unmöglich, dass ihn Team im Endeffekt hier in einem Armdrücken besiegen kann. Was aber nicht heißt, dass es nicht hoch unterhaltsam war. Diese ersten 7 Spiele haben extrem Spaß gemacht, gehörten zu den besten 45 Minuten, die wir sicherlich bei diesem Turnier gesehen haben, weil beide einfach diesen Court so breit gemacht haben, weil beide immer wieder die Linien getroffen haben, weil es zu physisch war, weil sie ans Netz gekommen sind, weil sie gut aufgeschlagen, gut retourniert haben. Also das hat riesig Spaß gemacht, diese 44 Minuten, nur schien es nicht unbedingt die Strategie zu sein, mit der Team hier am Ende wirklich die French Open würde gewinnen können.
Das war genau der Gedanke, den ich auch hatte. Wenn er das durchziehen möchte oder wenn er das durchziehen kann, dann ist er ein ganz großer. Aber das über 4 Stunden durchzuziehen gegen Rafael Nadal, der auch noch einen Tag länger Pause hatte, das erschien mir nicht möglich. Und trotzdem hatte man in den ersten 7 Spielen das Gefühl, dass Dominic Thiem keine Anzeichen von Müdigkeit hatte und da wirklich komplett gegenhalten konnte. Das Break zum 3-5 war bitter für ihn. Dann hatte er den ersten Satz mit 6-3 verloren. Im zweiten Satz war es dann eine komplett andere Richtung. Du hast es eben schon gesagt, wir können das Match in 3 Phasen einteilen. Beide Spieler haben sehr, sehr einfach ihre Aufschlagspiele gehalten. 5 Punkte hat Rafael Nadal insgesamt bei seinem ersten Aufschlag abgegeben oder bei seinem Aufschlag abgegeben im zweiten Satz. 4 davon, die zum Break führten von Dominic Thiem zum 6-5 und dann hat er dann gehalten zum 7-5. Das war ein Leistungsabfall von beiden vielleicht. Aber beide konnten ja auch nicht auf dieser Intensität weiterspielen.
Ich glaube, das war ein Grund. Und das andere, beide haben, so hatte ich das Gefühl, so ein bisschen einen Rückzug gemacht nach diesen ersten 7 Spielen, wo sie dann ja auch gemerkt haben, meine Güte, das ist jetzt einfach extrem intensiv. Und ich denke, was man dort sah, Team wollte im zweiten Satz die Punkte beim eigenen Aufschlag abkürzen, ist relativ viel die eigene Rückhand umlaufen und hat mit der Vorhand versucht, dann Cross einfach die Punkte zu beenden oder eben schneller die Entscheidung zu finden, hat auch gut aufgeschlagen, hat eine bombastische Quote beim ersten Aufschlag gehabt. Ich glaube, es waren 84% zum Ende des zweiten Satzes und das ist überragend gut, das schafft kaum jemand, sicherlich nicht in Grand Slam Finals. Und bei Nadal war es so, ich glaube dadurch, dass Team sich noch weiter zurückgezogen hat beim Return, hat er halt sehr schnell diese zweiten Bälle bekommen oder sehr gute Möglichkeiten gehabt, diese zweiten Bälle in Punkte zu verwandeln. Und wenn wir uns erinnern, wie Djokovic ihn hier geschlagen hat, dann hat Djokovic bei den Return-Spielen wirklich relativ nah an der Grundlinie gestanden und hat versucht, von dort direkt Druck zu machen. Und das hat Team ein Spiel lang gemacht. Und das war dieses Spiel, wo er gebreakt hat. Aber vorher schien er wirklich so ein bisschen auf Sicherheit zu gehen und ein gutes Stück hinter der Grundlinie zu stehen. Und es muss sehr, sehr schwer sein. Es muss auch schwer sein, sich zu überwinden, wirklich an die Grundlinie ranzukommen und unter Umständen halt Punkte sehr schnell abzugeben. Aber ich glaube, dadurch hat er Nadal es leicht gemacht. Und auf der anderen Seite hat er halt geschaut, dass er bei den eigenen Spielen, das Aufschlagspielen schnell durchbekommt und dann fast wie im Rasentennis sich das eine Break geholt. Aber das war ein erstaunlicher Satz Tennis, den wir wahrscheinlich so zwischen den beiden auch nicht erwartet hätten.
Ja, wie ich es gesagt habe, die Intensität konnte man ja gar nicht so hochhalten. Und beide haben sich vielleicht so ein bisschen die Pause gegönnt, dann auch beim Return. Vielleicht dann nach 30-0 dann vielleicht auch mal ein Aufschlagspiel gehen lassen, weil sie gesagt haben, okay, dann hole ich es mir beim nächsten Mal und einfach mal den ersten Punkt zu machen. Und Dominic Thiem hat dann dieses Break geholt, Ende des zweiten Satzes, und hat sich dann den Satz geholt. Und da zu dem Zeitpunkt sah es eigentlich so aus, also jedenfalls für mich, auch wenn der zweite Satz relativ lange gedauert hat, sah es für mich so aus, als könnte Dominic Thiem hier das Level aufrechterhalten. Was es so schwierig macht, gegen Rafael Nadal, Best of 5, bei den French Open zu gewinnen, das wurde allerdings im dritten Satz klar. Dominic Thiem hat für ein paar Minuten die Intensität verloren, hat am Anfang nicht so richtig reingefunden in den Satz. Nach dem zweiten Satz ist Rafael Nadal rausgegangen, hatte eine Toilettenpause, kam dann wieder und hat wieder aus allen Rohren gefeuert. Und Dominic Thiem war vielleicht die ersten 5-6 Minuten nicht ganz auf dem Court, war vielleicht mit den Gedanken, nein, nicht woanders, aber er hat nicht diese Intensität gehabt wie in den ersten beiden Sätzen. Auch hier wieder die Frage, wie will man es so aufrechterhalten? Und das nutzt Rafael Nadal aus und zieht davon und gewinnt den dritten Satz leicht und locker mit 6-1. Das war so beeindruckend, nach einem Satzverlust so zurückzukommen.
Vor allem in 24 Minuten,
ja.
Also die Hälfte der Zeit, die es gedauert hat, die ersten 7 Spiele hier zu bestreiten. Und du hast angesprochen, das erste Aufschlagspiel, was Thiem dann Anfang des dritten Satzes abgegeben hat, das war, ich glaube, da kann man wirklich sagen, unkonzentriert. Da waren 2-3 leichte Fehler drin, also leichte, auf diesem Niveau leichte Fehler drin. Und das Aufschlagspiel war dann gefühlt nach 2-3 Minuten weg. Und dann war es sehr schwer für ihn, weil Nadal dann unglaublich aufs Gas gedrückt hat. Er hat gemerkt, okay, hier ist Thiem ein klein bisschen raus. Ich werde jetzt wirklich versuchen, mein allerbestes Tennis abzurufen. Und das hat er dann auch gemacht im dritten Satz. Und da konnte sich Thiem wirklich nicht entgegenstemmen. Sei es eben aus Gründen der Intensität oder vielleicht die Konzentration, die noch nicht ganz da war, oder die Müdigkeit. Wir müssen gleich drüber sprechen. Hat das eine Rolle gespielt, dass er eben in den letzten Tagen mehr oder regelmäßiger spielen musste als Nadal? Auf jeden Fall da. Da war so ein bisschen die Spannung raus. Und Nadal hat es gesehen und hat den Fuß drauf gedrückt und hat sich diesen dritten geholt und damit war das Match im Endeffekt auch entschieden.
Es ist, ja, wenn man es im Bild verpackt, Dominic Thiem stand an einer Steigung, hatte eine große Steinkugel vor sich und 2 Sätze lang konnte er diese Steinkugel halten und dann fing sie so langsam an ins Rollen zu kommen und dann hat sie ihn überrollt und das kam dann ja auch im vierten Satz. Rafael Nadal hat auch da wieder relativ zügig 2 Breaks geholt und hat dann am Ende zum 6-1 dann auch ausserviert. Das, tja, wie gesagt, es gehen einem die Superlative aus. Auch im vierten Satz hatte Dominic Thiem dann, und so ehrlich müssen wir sein, so ehrlich ist er auch selber, hat er keine Chance gehabt.
Ja, er hatte also insgesamt keine Chance, er hat ein paar Break-Chancen gehabt. Ich glaube, deren 3 hat er sich erspielt, die hat Nadal aber gut abgewehrt. Erster Aufschlag kam, als die Situation da war. Einmal wirklich nach außen auf die Rückhand und als Thiem dann beim nächsten Breakball erwartete, dass sie da wieder hinkam, hat Nadal ihn sehr schnell durch die Mitte gespielt, hat auch das abgewehrt. Thiem hat sich hier tapfer aufgelehnt, aber es gab, glaube ich, keine Möglichkeit mehr. Weder hat er so gut serviert wie im zweiten Satz, noch war er in der Lage, die Punkte so schnell und akkurat zu beenden wie im zweiten Satz. Und er war eben auch nicht in der Lage, das zu so einem super intensiven Armdrücken zu machen wie in den ersten 7 Spielen. Und damit blieben ihm nicht mehr viele Möglichkeiten. Es blieb ihm eigentlich nur noch in die Abwehr zu gehen und zu schauen, wie er da das irgendwie aussitzt, diese Phase von Nadal. Aber so ein Nadal kann man natürlich nicht aussitzen. Und er hätte auch 6-2, 6-3 ausgehen können, der vierte Satz. Aber Nadal war da schon der klar bessere Spieler.
Und Nadal ist dann ja auch nicht locker. Er sagt ja auch nicht, jetzt machen wir noch ein bisschen Schaulaufen oder so. Er sticht ja zu, beziehungsweise er verlässt ja diese Linie nicht. Und das macht ihn ja zu diesem großartigen, zu diesem Sportler, der die Vergleiche, wo man sich die Vergleiche dann ja auch suchen muss. Und er lässt nicht nach. Und das muss man halt über diese 5 Sätze machen, wenn es nötig ist für 5 Stunden. Und der Einzige, der es schafft, dieses Niveau, diese Intensität über maximal 5 Stunden durchzuhalten, ist Rafael Nadal. Und wir können immer noch mal sagen, was war Robin Söderling damals für eine Anomalie?
Er und natürlich Novak Djokovic eine Phase lang. Beide haben es auf unterschiedliche Art und Weise gemacht, aber beide waren in der Lage, Nadal den Schläger in dem Sinne aus der Hand zu nehmen, indem sie sich eben nicht auf diesen physischen Kampf eingelassen haben, sondern daraus versucht oder da in diesen Matches versucht haben, die Punkte so schnell wie möglich ihren eigenen Möglichkeiten entsprechend zu beenden. Und dazu waren alle anderen Gegner seitdem und die beiden auch. Ist ja nicht so, dass Söderling und Djokovic nicht selber noch Niederlagen gegen Nadal hier kassiert haben, einfach nicht mehr in der Lage. Und wahrscheinlich wäre auch Djokovic dieses Mal nicht in der Lage gewesen, ihn zu schlagen. Wenn man sich jetzt anschaut, welches Niveau Nadal ins Finale gebracht hat und dass Djokovic in den letzten beiden Runden das dann doch nicht halten konnte.
2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, Zu drei Gelegenheiten hat Rafael Nadal dreimal hintereinander mindestens die French Open gewonnen. Dass die den Pokal noch gar nicht ihm geschenkt haben und einen neuen gemacht haben.
Wäre eigentlich eine Idee, kann auch natürlich sein, dass sie sowas am Ende tun werden. Vielleicht werden sie noch irgendwann umbenennen. Wer weiß es. Ich denke auf jeden Fall, wir werden auch sehr lange mit seinem Namen bei dem French Open zu tun haben.
Irgendwann muss der Court auch Cour Rafael Nadal heißen.
Ja, also ganz ernsthaft, warum sollte er es nicht? Also er ist der dominanteste Sandplatzspieler aller Zeiten mit riesigem Vorsprung. Das ist der wichtigste Sandplatz der Welt. Also du hast recht, er müsste eigentlich Cour Rafael Nadal heißen.
Dann heißt er für uns halt jetzt Cour Rafael Nadal. Also ja, also Rafael Nadal hat auf jeden Fall die French Open gewonnen. Und Tennis TV hat heute dann nochmal die Liste aufgestellt der Grand Slam-Titel der letzten 3 Jahre insgesamt. Federer, Nadal, Federer, Nadal, Federer, Nadal, Djokovic, 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 Nadal. When will the Big Three Streak end? Das ist eine gute Frage.
Ist eine gute Frage. Ich glaube, die Chancen sind ganz gut, dass es noch in diesem Jahr passiert. Ich sehe Spieler in Wimbledon, die es schaffen könnten, vielleicht nicht zur ersten Riege der Favoriten gehören, aber ich glaube, wir dürften nicht völlig überrascht sein, wenn zumindest einer von Tsitsipas, Medvedev, Zverev etc. das Finale dort erreicht und dann weiß man nie in einem Grand Slam Finale oder aber natürlich die US Open, da denke ich, wird eine gewisse Möglichkeit bestehen, sei es Thiem, sei es Del Potro, sei es eben auch ein Tsitsipas, ein Zverev. Also ich denke, die Chancen sind nicht schlecht, dass wir in diesem Jahr noch jemanden aus den Nicht-Big Three sehen, der das gewinnt.
Ich sag, Djokovic gewinnt Wimbledon und dann die US Open wird ein anderer gewinnen.
Wir sind wirklich neutral, aber ich glaube, wir alle denken uns auch irgendwo, hoffentlich passiert mal was.
Hoffentlich, es muss passieren. Das hat mit Neutralität oder fehlender Neutralität nichts zu tun. Es ist die Sorge um den Sport so ein bisschen auch. Das Herrentennis ist im Moment eine Drei-Mann-Show, gerade bei den großen Turnieren. Wir haben natürlich bei den Tausender-Turnieren immer mal wieder andere Sieger gehabt. Wir haben dieses Jahr Fabio Fognini gehabt. Wir haben letztes Jahr zweimal Alexander Zverev gehabt. Insgesamt können wir sagen, dass wir auch mal andere Sieger gehabt haben, auch Dominic Thiem. Aber wenn die Major-Turniere von 3 Spielern so beherrscht werden, dann habe ich die Angst, dass irgendwann das Interesse etwas verloren geht. Natürlich möchte man diese 3 Legenden sehen, aber ich glaube, dass es dem Sport nicht gut tut, wenn diese 3 noch weitere 2 oder 3 Jahre die Titel unter sich aufteilen. Und ich glaube nicht, dass Roger Federer noch 3 Jahre weiterspielen wird, aber dann sind immer noch Djokovic und Nadal da. Und es wäre nicht gut, meiner Meinung nach, für den Sport, wenn wir nicht irgendwann frisches Blut hätten, die dann diese Grand-Slam-Titel übernehmen wollen. Das hat nichts mit fehlender Neutralität, meiner Meinung nach, zu tun.
Ich denke, was wir sehen wollen, ist eine gewisse Entkrönung. Es ist ja zum Beispiel auf der Damenseite schon so, Serena Williams ist immer noch eine der besten Spielerinnen, auch in den letzten Jahren gewesen, aber sie ist von anderen in Grand-Slam-Finals geschlagen worden. Zum Beispiel auch von Angelique Kerber ja 2-mal. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, was wir sehen wollen. Nicht unbedingt, dass jetzt jemand daherkommt und den Sport komplett übernimmt und die ganze, ja, die 3 komplett wegwischt, aber eben Spieler, die in dieser Ära, wo die 3 noch so dominant auftreten, dass da Spieler kommen und sie trotzdem schon in Grand-Slam-Turnieren schlagen und Grand-Slam-Turniere gewinnen. Und ich denke, diese Art von graduellem Übergang, das würde dem Tennis einfach gut tun.
Das haben wir damals erlebt, als Roger Federer in Wimbledon Pete Sampras besiegt hat. Dort haben wir es damals besiegt und da haben wir einen graduellen Übergang gesehen. Dann hat Pete Sampras nochmal die US Open gewonnen, aber dann ist er zurückgetreten und dann haben wir die neuen Spieler gesehen. Hier haben wir halt, wenn die beiden gesund bleiben und Novak Djokovic sieht nicht so aus, als ob er im Moment zurücktreten wollen würde oder ob der Ritt in den Sonnenuntergang kurz bevorsteht. Bei Rafael Nadal wissen wir es nicht, vielleicht noch 2 Jahre, bei Roger Federer wissen wir es auch nicht. Er will nächstes Jahr auf jeden Fall noch spielen. Das heißt, er hat auf jeden Fall noch 6 Grand-Slam-Turniere vor sich, wenn er fit bleibt. Aber dass wir mal so dieses legendäre Match haben, und dafür war heute tatsächlich auch eine Chance. Heute wäre so ein Anlass gewesen für ein legendäres Match. Dominic Thiem gewinnt gegen Rafael Nadal. Es ist noch nicht die Staffelstab-Übergabe, aber Dominic Thiem hat den Staffelstab schon mal in der Hand.
Er hätte was für seine ganze Generation und die unter ihnen getan. Und da ist jetzt natürlich wirklich die Frage, wir haben es noch nicht aufgegriffen, wir werden es noch nicht beantworten können, hat da heute Müdigkeit eine Rolle gespielt. Hätte er das vielleicht geschafft? Es ist wahrscheinlich müßig, weil es einfach so gekommen ist. Aber ich stimme dir zu, es wäre sehr gut gewesen. Vielleicht erleben wir es in Wimbledon. Vielleicht kann jemand wie Tsitsipas, der bei den Australian Open ja Federer besiegt hat, noch einen drauflegen und zum Beispiel einen Djokovic in Wimbledon schlagen. Unmöglich halte ich es nicht.
Eine Statistik, die ich noch mal gerade zu diesem Thema bringen möchte. Dominic Thiem ist der einzige unter 30-Jährige, der jetzt einen Satz bei einem Grand-Slam-Finale gewonnen hat. Das muss man sich mal reinziehen. Der einzige unter 30-Jährige.
Ja. Also viel mehr kann man dazu auch nicht sagen. Also.
Ja. 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 Ist so. Was sagt ihr denn dazu? Wie seht ihr das? Habt ihr von Tennis die Nase voll, weil die drei das alles so sehr dominieren? Möchtet ihr die drei noch weiter 5-6 Jahre sehen? Möchtet ihr diese Matches sehen zwischen Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic? Wir haben jetzt eine relativ klare Meinung dann auch vertreten, aber wie ist denn eure Meinung? Schreibt uns das bei Twitter und auf Facebook. Da wären wir sehr dran interessiert. Rafael Nadal hat auf jeden Fall die French Open gewonnen. Wir kommen zum Damen-Doppel. Das gab es nämlich heute auch noch. Das Damen-Doppel haben Timea Babos und Kristina Mladenovic gewonnen. Mit 6-2 und 6-3 haben sie Yingying Duan und Zhai Zhaizheng besiegt. Und Babos und Mladenovic schrauben selber gerade im Moment an einer sehr, sehr großen Doppelkarriere. Mladenovic wird morgen die neue Nummer 1 sein. Timea Babos, die so ein bisschen den Zug verpasst hat in den letzten Monaten, was das Einzel angeht, ist die neue Nummer 2 der Weltrangliste. Beide standen kurz vorm Ausscheiden, als sie gegen Zhang und Stosur mit Break zurück im dritten Satz lagen, aber dann nochmal zurückkamen. Und sie sind im Moment das zu besiegende Doppel im Damentennis, auch wenn wir das Sunshine Double von Mertens Sabalenka gewonnen sehen haben. Aber Babos und Mladenovic im Moment wohl mit das beste Doppel der Welt.
Wir haben natürlich noch Siniakova und Krejcikova. Ja. Da muss man aber vielleicht schauen, wenn die beiden einen noch größeren Fokus auf ihre Einzelkarrieren legen. Und Krejcikova möchte ja auch im Einzel in die Top 100 kommen oder eine relevante Einzelspielerin werden. Siniakova, das haben wir bei diesem Turnier gesehen, hat die Chance, weiter im Einzel aufzusteigen. Mal gucken, wie sich das vereinbaren lässt und ob dann Mladenovic und Babos das für sich werden nutzen können. Ich denke, gerade bei einer Babos sollte sie zum Beispiel eine Doppelexpertin werden in den nächsten Jahren, was ich nicht für unmöglich halte, wenn sie eben nicht mehr so richtig in diese Position zurückkommt, kann ich mir bei ihr vorstellen, dass sie wirklich in der Lage sein wird, 10 Grand Slam-Titel im Doppel und im Mix zusammenzusammeln.
Timea hat gezeigt, wer der Babos ist.
Was soll man sagen? Es ist der 15. Tag. Yes.
Nach müde kommt Albert. 15 Tage French Open haben wir jetzt hinter uns. Wie ist denn dein Fazit?
Ah, wir sind wieder bei der Schulnotenzeit. Hm?
Ja.
Ja. Ich gebe eigentlich immer dieselbe Schulnote.
2-.
Zwei Minus, genau. Ich weiß nicht, ob ich ein guter Lehrer gewesen wäre oder ob die Leute gerne bei mir. Aber wir haben ja immer so Kriterien. Wir wollen einen spannenden Ausgang haben. Also wir haben einen interessanten Ausgang im Damenturnier gehabt, müssen aber sagen, das Damenturnier hat in seiner Breite nicht so angestanden diesmal gegen das Herrenturnier. Wir hatten ein legendäres Match dabei. Das war Tsitsipas gegen Wawrinka. Wir hatten viele Kontroversen wegen des Wetters, wegen der Spielansetzung etc. Und da, glaube ich, kann man einen kleinen Minusstrich machen, denn das ist schon schade gewesen, wie das gelaufen ist. Und ich denke, dass das muss einfließen in die Schulnote und darum müssen wir am Ende eine 2- geben.
Ich würde sogar ein bisschen schlechter werten, eine 3. Heute hat Reuters noch einen Artikel gebracht, dass Mitarbeiter auf dem Court beziehungsweise auf der Anlage angehalten worden sind, sich auf den Center Court zu setzen, ihre normale Dienstkleidung abzulegen und sich auf den Center Court zu setzen, um dann weiße Flächen oder diese holzfarbenen Flächen dann aufzufüllen, damit der Court nicht so leer aussieht. Die Organisatoren haben sehr, sehr viele Fragen zu beantworten jetzt für das nächste Jahr, weil erstens die Ansetzungen waren fies, gerade das Halbfinale der Damen, was furchtbar angesetzt worden ist um 11 Uhr morgens auf 2 Außencourts. Suzanne Lenglen und Simone Mathieu sind jetzt die 2 größeren Showcourts, aber ist es halt nicht der Chatrier. Dann wenige Zuschauer bei wirklich großartigen Matches. Da müssen sie einige Fragen erklären. dann müssten sie natürlich auch nochmal Stellung beziehen dazu, warum sind Djokovic und Team, als das Wetter okay war, nach Hause geschickt worden und so weiter. Also es gibt einige Fragen, die die Organisatoren zu beantworten haben und die sie auch besser zu machen haben für nächstes Jahr. Sportlich gesehen habe ich dieses Jahr das Gefühl gehabt, dass das Herrenturnier mehr gute Matches gebracht hat als das Damenturnier. Du hast Tsitsipas gegen Wawrinka angemahnt. Es war meiner Meinung nach ein bisschen besser. Bei mir ist halt die Hoffnung da, dass bei den Damen in den nächsten Monaten und Jahren so viel interessante Matches da durchkommen, weil wir so viele interessante Persönlichkeiten auch haben, so viele junge Spielerinnen, die da sind. Die ATP sagt, wir haben die Next Gen, bei der WTA kümmert das keinen und die jungen Damen haben alle komplett schon übernommen, das Tennis. Und das macht die Sache insgesamt halt interessanter, auch wenn wir vielleicht die besseren Matches bei den Herren hatten. Aber am Ende war es wirklich ein ganz komisches Turnier, wie ich fand.
Ja, komisch trifft es wahrscheinlich ganz gut, wenn man so drüber nachdenkt, weil eben auch so ein, gerade durch die letzten 4 Tage, so ein gemischter Eindruck bleibt, wo man einfach nicht so mit voller Zufriedenheit rausgehen kann, wegen den ganzen Organisationskapriolen. Aber vielleicht war es ein Zwischenschritt. Vielleicht ist es, du hast angesprochen, es war halt die Chance einer gewissen Entthronung der Top 3. Vielleicht passiert es in Wimbledon, vielleicht passiert es über den US Open und dann eben wirklich bei den Damen. Alleine wenn man aufs Jahresranking drauf guckt und dann sieht man, Barty ist die Nummer 1, 23 Jahre alt, Osaka ist die Nummer 4, 21 Jahre alt. Bench ist Nummer 6, 22, Wondrushova 7 mit 19 Jahren, Bianca Andreescu mit 18 Jahren die Nummer 10. Und das geht dann ja so weiter. Also da etabliert sich wirklich ein komplett neues Feld und das sind ja dann auch Spielerinnen, die eben auch schon so gewisse Narrativen aufbauen, an denen wir uns in den nächsten Jahren orientieren können. Vor allem, weil da ja auch einige dabei zu sein scheinen, die in der Lage sein sollten, mehr als ein oder zwei Grand-Slam-Titel in den nächsten Jahren zu gewinnen und dass da dann vielleicht wirklich auch Rivalitäten und neue Rivalitäten daraus entstehen.
Ich habe jetzt noch einen schönen Vergleich. Rafael Nadal ist ein bisschen wie Queen Elizabeth. Die regiert auch schon seit 60 oder 70 Jahren und das Welttennis ist Prinz Charles. Lassen wir jetzt einfach so wirken. Auf jeden Fall eine Geschichte noch. Wir haben gute Geschichten erlebt. Wir haben zum Beispiel Andreas Mies und Kevin Krawitz gehabt im Herrendoppel. Wir haben Ashleigh Barty als Premierensiegerin gehabt. Wir haben mit Barbara Mladenovic eine gute Geschichte gehabt. Insgesamt waren die Doppelturniere sehr, sehr gut und sind auch gut angekommen. Insgesamt, ich glaube auch, dass Krawitz-Mies gerade hier in Deutschland so ein bisschen den Fokus etwas mehr als aufs Doppel gelegt haben. Wir haben ein ordentliches Turnier jetzt aus deutscher Sicht von Alexander Zverev bekommen. Wir haben eine Enttäuschung von Angelique Kerber bekommen. Allerdings, die möchte, glaube ich, ihre Sandplatzsaison insgesamt sehr, sehr schnell vergessen. Also wir können uns freuen. Und jetzt, heute und morgen, gibt es den härtesten Cut, den das Tennisjahr zu bieten hat, der Wechsel auf Rasen. Also können wir uns ab morgen wieder auf sehr, sehr schnelle Ballwechsel freuen.
Wobei ja auch der Rasen in den unterschiedlichsten Formen daherkommt. Ja. Wir haben jetzt zum Beispiel das Turnier in Zertogenbosch, was häufig so ein bisschen wie ein grüner Sand aussehen kann oder zumindest ein sehr langsamer Court sein kann. Und dann schaut man Queens, was wirklich einer der schnellsten Belege auf der Tour sein dürfte. Und dann Wimbledon so ein bisschen dazwischen. Also Gras ist nicht unbedingt Gras, aber es sieht zumindest anders aus als der Sandplatz.
Das waren 15 Tage Tour de Jour, hier unser Daily von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de. Wir möchten den Tennismagazinen sehr danken, die unsere Podcasts auf ihrer Seite abgebildet haben und die mit uns das Gewinnspiel gemacht haben. Da danken wir euch sehr, weil das war echt eine ziemlich coole Geschichte und das hat sehr viel Spaß gemacht, sich die Fragen dann auch auszudenken, die Antworten von euch zu bekommen, das auszulosen. Und das dann mit der Frage abzuschließen, wer gewinnt und in wie vielen Sätzen. Nadal in 4, das werden wir dann jetzt gleich noch auslosen und ihr werdet das dann auch noch erfahren, wer der letzte Gewinner ist. Und in 4 Wochen fangen wir mit dem Kram genau wieder von vorne an, wenn wir nämlich ab dem 1. Juli unsere Erdbeerzeit von Chip and Charge bringen werden, dann das Daily zu Wimbledon. Und Philipp, du wirst dann auch vor Ort sein.
Genau, und ich glaube, es sind sogar 3 Wochen, wenn ich das jetzt richtig sehe.
Ja, es sind sogar 3 Wochen, ja.
3 Wochen geht schon wieder weiter. Ich werde vor Ort sein. Ihr werdet also die Dailies quasi aus London bekommen.
Genau. Wir haben nächste Woche dann natürlich die ersten Rasenturniere. Dann kommt Halle. Nächste Woche ist ja in Stuttgart auch schon wieder Alexander Zverev dabei, der auch wieder eine Last-Last-Minute-Wildcard angenommen hat. Also, wir werden eine ganze Menge dann auch haben hier bei Chip and Charge bis zum Turnier in Wimbledon. Und ihr werdet dann wieder die Dailies bekommen, ihr werdet dann wieder die Vorschau bekommen. Und auch dann werden wir euch auf Twitter und auf Facebook begleiten. Wenn ihr uns folgen wollt, auf Twitter @chipundcharge oder auf Facebook, facebook.com/chipundcharge. Wir haben auch einige sehr nette Bewertungen und Rezensionen bekommen und freuen uns immer über weitere. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie uns. Da können wir gleich nämlich noch zum Abschluss drauf eingehen. Die ist nämlich erst vor wenigen Minuten reingekommen, diese Frage. Der Marc hat gefragt, ich habe noch eine Frage, die ihr in eurem Podcast ansprechen könntet. Ich bin der Meinung, oder als er, dass es in diesem Jahr weit mehr Netzangriffe als früher gegeben hat. Dabei rede ich bei weitem nicht nur von Federer, der sein Spiel umgestellt hat, sondern auch von Spielern wie zum Beispiel den beiden Finalisten sowie Djokovic und noch ein paar anderen. Ist dieser gefühlte Eindruck überhaupt zutreffend? Falls ja, was sind die Gründe? Ist der Platz schneller geworden? Liegt es am Wetter? Leider wurde das bisher noch nirgendwo thematisiert. Wenn ich meine Laienmeinung darstellen darf, ich glaube einfach, dass die Leute festgestellt haben, dass mit kürzeren Ballwechseln erstens die Kraft später verloren geht, zweitens man die Möglichkeit hat, gegen Grundlinienpäpste wie zum Beispiel Rafael Nadal besser die Punkte zu machen und dass man insgesamt etwas aggressiver versucht zu spielen und dass diese Zeit, nur hinten von der Grundlinie den ganzen Ballwechsel zu beenden, dass die vielleicht sogar ein bisschen vorbei ist. Was sagst du?
Wobei Grundlinienpapst Rafael Nadal ja vielleicht einer der 5 besten Volley-Spieler auf der ganzen Tour ist. Also das dürfen wir bei dem auch nicht vergessen. Das Ding ist, wir haben keinen Zugang zu Statistiken, die das in die eine oder andere Richtung beweisen könnten. In Wimbledon gibt es Zugang. Vielleicht wird in den nächsten Tagen jemand wie Craig O'Shaughnessy, der ziemlich bekannte Statistiker, was dazu veröffentlichen. Denn er kriegt normalerweise Zugriff auf die internen Daten der Grand-Slam-Turniere, die dir dann zum Beispiel sagen können, in diesem Jahr hat es 713 Netzangriffe gegeben und im letzten Jahr 586. Das können wir leider wirklich einfach nicht beantworten. Daher muss das alles gefühlt bleiben. Die Erklärung, warum es auf jeden Fall Sinn macht, die hat Andreas gerade gegeben und mich würde die Antwort sehr interessieren, aber im Moment können wir sie nicht geben. Vielleicht gibt es in Wimbledon, dort wird ja doch relativ viel an Zahlen, den Journalisten, Journalistinnen bereitgestellt. Vielleicht gibt es dort die Möglichkeit, dann sowas zu sehen. Und wir hatten ja in den letzten Jahren bei unseren Dailies zum Beispiel aus Wimbledon auch immer wieder viel Zahlenmaterial benutzt, einfach weil wir da den Zugang bekommen. Und dann schauen wir mal, ob das diesem Jahr wieder möglich ist.
Wir werden auch darüber sprechen in den nächsten Tagen. Jetzt werden wir wieder häufiger Netzangriffe erleben, weil es, wie gesagt, auf Rasentennis rübergeht. Entschuldigung, Marc, dass wir es nicht abschließend beantworten können. Wir werden es versuchen, mit Zahlenmaterial dann auch zu unterfüttern in den nächsten Wochen und Monaten. Vielen Dank fürs Zuhören. Es hat uns großen Spaß gemacht. Und wie gesagt, in 3 Wochen machen wir den ganzen Kram wieder von vorne in Wimbledon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Tour Le Jour, dein tägliches Update zu den French Open von Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Vom 26. Mai bis zum 9. Juni auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.